Lob den Herrn. Das ist die letzte Versammlung und ich soll hier einen Abschluss geben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich diese Versammlung beenden soll. Aber eigentlich gibt es auch keine Beendung, kein Ende, weil wir weitergehen müssen, vorangehen müssen. Das ist nur der Anfang. Nach den Gemeinschaften, nach den Versammlungen musst du es praktizieren. Und nach diesem Ende, lass uns doch von Jakobus lernen, was für ein Ende er gegeben hat, was für einen Abschluss er gegeben hat. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Das ist der Abschluss. Das ist das Ende. Wenn wir nur hören, und wir haben viele Botschaften gehört, und du hast auch die Bibel gelesen, wir müssen eigentlich nicht so viel erklären. Aber wenn wir es einfach praktizieren, durch den Geist, was wir gehört haben, was wir wissen, dann wären wir ganz andere Menschen. Das ist also der Abschluss. Bist du enttäuscht? Weil wenn wir nicht tun, was wir gehört haben, dann kannst du noch 100 Konferenzen haben. Es macht nichts, bringt nichts. Das habe ich gesehen, die 60 letzten Jahre meines Lebens. Wir hatten so viele sogenannte Trainings, Konferenzen, Botschaften, Versammlungen. Und was ist das Ergebnis am Ende? Ich rede nicht über die anderen, ich rede über uns selbst und ich eingeschlossen. Was bringt es, so viele Trainings zu besuchen und Bibelwissen zu sammeln? Und am Ende sind wir gleich wie vorher, manchmal sogar schlechter als vorher, schlimmer. Es ist nicht das Wissen. Es ist nicht die Lehre und die Erkenntnis, sondern das Leben. Gott hat uns das ewige Leben gegeben. Wenn du einen Hund beibringst, wie ein Mensch zu leben, du kannst den Hund für 100 Jahre lang nähren und trainieren. Er wird nie so werden wie du. Es ist unmöglich, weil er nur ein Hundeleben hat. Er kann nur Wauwau sagen. Und das war's. Er kann nicht Guten Morgen und Gute Nacht sagen. Warum? Weil er kein menschliches Leben hat. Wir sind Menschen, menschliche Wesen. Und wir haben nur ein menschliches Leben. Und sogar ein gefallenes menschliches Leben. Weil Satan seine gefallene, sündige Natur in uns hineingebracht hat. Und schon seit deiner Geburt bist du sündig, weil du mit Sünde geboren bist. Ich habe noch nie ein Baby sagen hören, Mama, ich bin hungrig. Kann ich etwas Milch haben? Nein, sondern sie schreien. Und die Eltern müssen aufstehen in der Nacht. Und später wird es zu einem Lügner. Hast du diese Süßigkeit gegessen? Nein, 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 ich war es nicht. Wer hat dem Kind das Lügen beigebracht? Woher kommt es, dass das Kind lügt? Wegen der Sünde. Deshalb sagt Psalm 51, sagt David, in Sünde wurde ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. James, möchtest du gerne sündigen? Nein, möchte ich nicht. Deshalb hast du also nie gesündigt, oder? Doch. Wer hat es dir beigebracht? Dein Vater? Deine Mutter? Deine Großmutter vielleicht? Wer hat's dir beigebracht? Es ist diese Natur. Die Natur in uns. Wir müssen das erkennen. Wir denken immer, Satan wird dir einflüstern, sündige, sündige jetzt. Er muss das nicht tun, weil er hat seine sündige Natur schon in dein Sein, in dein Fleisch eingepflanzt. Deshalb hat in Römer 8 hat Paulus gesagt, das Gute, das ich tun möchte, tue ich nicht. Aber das Böse, das ich weiß, dass ich nicht tun soll und ich möchte es auch nicht tun, das vollbringe ich. Paulus hat dieses Gesetz entdeckt. Es ist nicht ein geschriebenes Gesetz, aber es ist ein Naturgesetz. Das Gesetz der Sünde und des Todes wohnt in mir. Paulus kam also zu dem Schluss, bin nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Möchtest du dich aufregen und wütend werden und explodieren, deine Beherrschung verlieren und herumschreien? Machst du das manchmal? Er hat wohl Nein gesagt. Du hast einen wunderbaren Sohn. Lob den Herrn. Aber das heißt nicht, dass er in seinem Herzen explodiert, dass du innen drin nicht wütend wirst. Aber vielleicht kommt es nicht raus aus deinem Mund. Weil das ist halt dein Charakter. Manche Menschen explodieren, manche sind innerlich wütend, aber zeigen es nicht. Aber egal, ob du es zeigst, ob du es rauslässt oder ob du es drinnen verbirgst, es ist das Gleiche. Es kommt also auf die Natur an, auf das Wesen. Johannes redet von dem ewigen Leben, das wir von Gott empfangen haben. Das ist Gottes Natur, die in unser Wesen hineinkommt. Und das Erste, das in Römer 5 erwähnt wird, wenn der Heilige Geist hineingekommen ist, was hat er in dich hineingebracht? Die Liebe. Was steht dort? Die Liebe wurde ausgegossen in unsere Herzen hinein. Durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Und was zeigt uns das? Das zeigt, diese Natur Gottes ist durch den Heiligen Geist jetzt in dein Herz hineingebracht worden. Deshalb hat Paulus den Thessalonichern geschrieben, über die Liebe habt ihr nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Wenn jemand nicht gerettet ist, versuch ihn zu lehren über die Liebe und Liebe, Liebe, es wird nicht funktionieren. Weil die Natur der Sünde steckt in dieser Person. Möchtest du gerne streiten? Nein, aber du kannst nichts dagegen tun. Es ist eine Sache des Lebens und der Natur. Deshalb hat Johannes von dem ewigen Leben geredet. Für viele Jahre und durch die Gnade des Herrn habe ich dem Herrn fast 60 Jahre schon gedient. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Ich habe so viele Botschaften und Mitteilungen über das Leben gehört. Leben dies, Lebensstudium, Leben dies und das. Lehren über das Leben und über den Geist. Nur Lehren. Nur Lehre über den Geist. Und am Ende, was war das Ergebnis? Das Gegenteil. Kein Leben. Stimmt's, Catherine? Bist auch da durchgegangen. Wir Wir gehören jetzt hier zur älteren Generation. Es geht nicht um die Lehre. Deshalb hat Paulus in 2. Korinther 3 geschrieben, dass der Dienst des neuen Bundes nicht der Buchstabe ist. Es ist nicht der Buchstabe. Wir bringen den Kindern bei, den Eltern zu gehorchen. Gehorche deinen Eltern. Aber gehorchen sie dann immer? Nein, nicht wirklich. Sarah, haben deine Eltern dir beigebracht, zu rebellieren, nicht zu gehorchen? Nein, sie haben dir beigebracht, zu gehorchen. Aber hast du je immer gehorcht? Hast du ihnen immer gehorcht? Die Lehre funktioniert nicht. Du kannst es für eine Zeit unterdrücken. Aber je mehr du es unterdrückst, dann wird es explodieren wie ein Vulkan. Der Druck wird sich aufbauen und dann gibt es einen großen Bumm, einen großen Knall und etwas kommt heraus. Die Lava kommt heraus. Es ist ziemlich heiß. Es geht um die Natur. Wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt, dann ist das Leben hineingekommen. Deshalb heißt es Wiedergeburt. Du musst von neuem geboren werden. Deine erste Geburt ist von deinen Eltern, vom Fleisch. Eine Geburt vom Fleisch. Aber das ist die erste Geburt. Und dann sagt die Bibel aber, du musst von neuem geboren werden. Ein zweites Mal. Wenn du nur das erste Mal geboren bist, das ist nicht ausreichend. Das ist schon gut. Oder ziehst du vor, von einem Hund geboren zu werden? Nein. Der Mensch ist sehr besonders, aber leider verdorben durch den Satan. Und das war die erste Geburt. Aber dann hat der Herr Nikodemus gesagt, du musst von neuem geboren werden, ein zweites Mal. Und dieses Mal ist die Geburt von oben, von Gott, vom Heiligen Geist. Dann ist dieser Geist in uns lebendig gemacht, wird lebendig gemacht. Das Leben des Herrn in uns hineinkommt, das ist das ewige Leben, das Leben Gottes. Du musst also erkennen, die Liebe ist die Natur Gottes, genauso wie es die Sünde die Natur Satans ist. Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Was passiert, wenn du hasst? Du tötest. Du tötest. Schau diese Welt an, sie ist voller Hass. Das ist so schrecklich. Ich hasse dieses und jenes. Du hast dieses und jenes. Selbst in den USA wird es gefördert. Auch hier, in diesem Land. Es hat sich so schnell geändert. Anstatt einander zu lieben, hassen sie einander. Wenn du nicht einverstanden bist, dann hassen sie dich und möchten dich aus dem Weg schaffen. Sie schaffen dich ab. Das ist Hass. Das ist schrecklich. Aber wie ist es mit uns Christen? Ich rede nicht nur über uns hier, sondern Gottes ganzes Volk. Liebst du Gottes Volk? Warum kämpfen wir gegeneinander? Nur wegen irgendwelchen Bibelverständnis. Wir sind nicht nur nicht einverstanden, sondern am Ende hassen wir sogar einander. Das ist so traurig. Warum hassen wir Christen uns untereinander? Nur weil du ein anderes Verständnis hast? eine andere Interpretation. Du bist nicht einverstanden mit mir. Und dann diskutieren wir und dann trennen wir uns. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Du warnst die Menschen vor mir und ich warne die Menschen vor dir. Wie ist das? Ist das Liebe? Was ist das? Das ist Hass. Und der Herr hat uns gewarnt. Wenn du deinen Bruder hasst, hast du in deinem Herzen ihn schon umgebracht, ihn schon getötet. Du lächelst vielleicht immer noch, aber in deinem Herzen hast du ihn geköpft. Die Liebe ist erstaunlich. Es ist nicht nur Liebe, sondern es ist Gott. Gott ist Liebe. Sünde ist nicht nur, ah, ich mache was falsch, sondern Sünde ist Satan selbst. Das müsst ihr erkennen. Es ist eine Sache der Natur. Und das möchte ich euch heute Morgen mitteilen. Es geht nicht nur darum, ah, ich muss dies und das tun, um meine Liebe zu zeigen. Ich muss jenes tun und zeige meine Liebe und muss tolerieren. Und das ist die Liebe. Und du musst viele Sachen tun und somit zeige ich die Liebe. Nein, es geht um die Natur, das Wesen. Oft habe ich mich gefragt, warum hat Gott mich geliebt? Bin ich so liebenswürdig? Nima, bist du so liebenswürdig? Nein, bin ich nicht. Aber wieso liebt Gott dich dann? Und Gott dich erwählt und gerettet, weil du so nett bist, so wunderbar, eine tolle Person? Zitierte Vers hat vor Grundlegung der Welt auserwählt. Aber nach der Grundlegung der Welt bist du ein gefallener Mensch geworden. Die Sünde ist hineingekommen. Aber er liebt mich immer noch. Warum? Weil Gott Liebe ist. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Deshalb haben wir auch eine menschliche Liebe. Aber unsere menschliche Liebe ist gefallen. Ganz am Anfang hat Gott Adam und Eva geschaffen und er schuf sie sehr gut. Am sechsten Tag sagte er, es ist sehr gut. Bei allem anderen hat er gesagt, es ist gut. Weil als er den Menschen geschaffen hatte, sagte er, es ist sehr gut. Aber selbst dann ist der Satan hineingekommen, hat ihn verführt und der Mensch ist gefallen. Aber du bist immer noch gut. Bist du ein schlechter Mensch? Nein. Das heißt, du musst alles perfekt und wunderbar gemacht haben. Auch nicht. Bist du also gut oder schlecht? Schwer zu sagen. Du bist beides, gut und schlecht. Aber dein Gutsein ist sehr beschränkt. Du bist nur gut bis zu einem gewissen Punkt und dann wechselt es. Dann ändert es sich. So schnell manchmal. Und das kennen wir alle, weil wir alle Menschen sind. Aber jetzt ist das Leben Gottes hineingekommen. Errettung ist nicht nur Vergebung. Sondern Errettung heißt, dass das Leben in dich hineinkommt. Das ist die wahre Errettung. Deshalb sagt Römer, nachdem wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben? Was heißt das in unserer Erfahrung, errettet werden durch sein Leben? Das heißt, sein Leben muss in uns wachsen. Je mehr du wächst, desto mehr wirst du verändert. Stimmt es, James? Je mehr du wächst, desto mehr verstehst du und siehst siehst die Dinge. Und ich rede jetzt nur vom menschlichen Leben. Als Mensch, je mehr du wächst, verstehst du viele Dinge. Deine Fähigkeiten wachsen. Das Leben wächst. Und deshalb habe ich diese Tage erwähnt, als Gott das Licht hervorgebracht hat, hat er nicht gesagt, es werde Licht und plötzlich war die ganze Welt Licht. Nein, es war immer noch Finsternis da. Und er nannte den Tag, Licht den Tag und die Finsternis Nacht. Und jetzt, als wir wiedergeboren sind, sind wir Kinder des Tages, Kinder des Lichts. Aber das heißt nicht, dass es in dir keine Finsternis mehr gibt. Gell? Halb Licht, halb Tag und halb Nacht. Aber der Herr arbeitet daran, dass der Tag länger wird und die Nacht kürzer. Ist das deine Erfahrung? Ich hoffe doch so. Das hoffe ich. Es wäre doch schrecklich, wenn 24 Stunden am Tag ist es Nacht. Für die Verbrecher, für die Kriminellen ist es Nacht den ganzen Tag. Und sie fürchten den Tag. Weil aber heutzutage ist es nicht mehr so. Sie machen es am helllichten Tag. Dort im Süden von Kalifornien. Eine ganze Gruppe von Kindern der Nacht gehen dort in eine sehr behobene Mall, in ein behobenes Einkaufszentrum mit Säcken und nehmen dort alles in ihre Säcke rein und laufen raus. Und die Polizei traut sich nichts zu machen. Die Kinder der Nacht üben also tagsüber. Sie kommen tagsüber, machen ihre Sachen offen. Davor schämen sie sich und verstecken sich. Vor vielen Jahren habe ich gelernt, dass die bösen Leute, sie maskieren sich. Aber jetzt maskieren sich alle, tun alle eine Maske aufs Gesicht. Wenn jemand eine Maske aufzieht, du wirst sie nicht erkennen. Aber wir sind in Gottes Bild geschaffen, um ihn zum Ausdruck zu bringen. Die Dinge werden schlimmer und schlimmer. Aber für uns soll es das Gegenteil sein. Der Tag soll länger werden und die Nacht kürzer. Und der einzige Weg, dahin zu kommen, ist nicht, indem wir die Menschen lehren, als sie nicht darüber lehren, sondern dass dieses Leben, das ewige Leben in uns wächst. 1. Johannes redet also nicht nur über das Leben. Das Johannesevangelium redet über das ewige Leben. Aber der Johannesbrief redet von der Offenbarwerdung des Lebens, des ewigen Lebens. Das Leben ist offenbar worden. Das Leben ist offenbart worden. Liebe ist nicht nur Liebe, sondern es ist die Liebe ist überall. Wo steht es geschrieben, George, dass die Liebe nicht nur so stark wie der Tod ist, sondern sogar stärker als der Tod? Im Hohelied wird das gesagt. Hohelied, welches Kapitel? Ganz am Schluss. Hohelied Kapitel 8. Es gibt etwas, das stärker ist als der Tod. Weißt du, wenn der Tod kommt, niemand kann dem widerstehen. Du kannst selbst schreien, ey, ich will nicht sterben, aber du stirbst. Niemand kann den Tod aufhalten. Aber es gibt etwas Positives, das so stark ist wie der Tod. Und das ist die Liebe. Welcher Vers ist das? Vers 6, Vers 8? Okay. Er hat das Mikrofon ein bisschen höher gesetzt. Es ist okay. Es ist die letzte Versammlung, also nicht so schlimm. Lies es uns vor. Hohes Lied, Kapitel 8, Vers 6. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Eifer hart wie das Totenreich. Ihre Gluten sind Feuergluten und eine Flamme des Herrn. Die Liebe ist sehr, sehr stark. Wenn du Liebe hast, kannst du alles tun. Du kannst alles tun. Aber wenn du sie nicht hast, das heißt, wenn du nicht gereift bist in diesem ewigen Leben, dann wird es sehr schwer, die Dinge zu tun. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, vor vielen, vielen Jahren, eines Tages, durch die Gnade des Herrn, hat der Herr mein Herz gefüllt mit seinem Heiligen Geist. Und das Erste, was ich gespürt habe, war die Liebe Gottes. Ich habe mich gefühlt, als ob ich auf den Wolken schwebe. Und ich wünschte, könnte dort alle Zeit bleiben. Ich war dort nur 5 bis 10 Minuten. Aber ich habe einen Geschmack bekommen von der Liebe Gottes. Und ich war dadurch bereit, alles aufzugeben. Und ich habe alles aufgegeben. Niemand hat mir das gesagt. Das war nicht in diesen Events oder Konferenzen, wo Leute aufgewühlt rührt werden, Gott zu dienen. Sondern wie Paulus geschrieben hat, die Liebe Christi drängt uns so. Dann hast du keine Wahl. Wenn es nicht aus Liebe ist, dann kannst du es für eine Zeit machen, eine Weile tun und dann hörst du auf. Deshalb gibt es heute so viele Ehetrennungen. Weil es nur eine irdische Liebe ist. Und deshalb möchten die Menschen heutzutage nicht mal mehr heiraten, sondern nur zusammenleben, weil sie am Ende auseinandergehen. Aber es ist die Liebe, die uns zusammenhält. Und sogar wächst sie. Und das erste Gebot ist was? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit einem Teil deines Herzens. Mit was? Nein, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Wie wirst du aufs Völligste gerettet? Durch dieses wunderbare Leben, das in der Liebe zum Ausdruck kommt. Je mehr du den Herrn liebst, desto mehr wirst du bereit sein, alles andere, alles aufzugeben. Wenn du diese Liebe zu ihm nicht hast, dann wird es schwer, etwas aufzugeben. Es ist dann schwer, etwas aufzugeben. Aber mit dieser Liebe, mit dieser göttlichen Liebe, mit dem ewigen Leben, das in dir ist, wenn es in dir arbeitet, wenn es in deinem Herzen brennt, dann ist es einfach, es aufzugeben, zu gehorchen. Nur deine Eltern liebst du, gehorchst ihnen. Wenn es einfach nur deine Eltern sind, oh, das ist mein Vater, ich muss ihm halt gehorchen. Die Liebe ist nicht, ich muss. Wenn du es musst, das ist keine Liebe, dann machst du es halt. Aber die Liebe sagt nicht, ich muss. Oh, ich muss meinen Bruder lieben. Das heißt, du hast keine Liebe für deinen Bruder. Aber dann, oder dann liebst du halt mit irgendeiner anderen Art der Liebe. Deshalb, als ich mit den Geschwistern in Südkalifornien Gemeinschaft hatte, habe ich gesagt, die Liebe ist ein Instinkt. Es ist von innen, intrinsisch. Liebst du deine Kinder? Wer hat dir das beigebracht? In welcher Uni hast du das gelernt? Ich möchte auch zu dieser Uni gehen. Wo hast du das gelernt? Bitte, bring mir bei, wie ich lieben soll. Liebst du deine Frau, deine Kinder, deine Enkel? Warum liebst du sie? Wer hat dir das beigebracht? Es ist ein Instinkt, es ist in dir. Niemand muss dir das beibringen. Liebst du deine Kinder auch? Ja? Von wem hast du es gelernt? Von ihm? Wer hat es dir beigebracht? Nein. Das ist die Natur dieses Lebens. Selbst die Tiere lieben ihre Neugeborenen und sie ernähren sie. Wenn sie die Kleinen füttern, wage ja nicht, sie anzufassen. Sie werden dich angreifen und ihre Jungen verteidigen, ihre Babys verteidigen, selbst die Vögel. Sonst legen sie Eier und die Kleinen schlüpfen und die Mutter fliegt weg. Wie können sie dann überleben? Es ist ein Instinkt, den Gott geschaffen hat, weil Gott Liebe ist. Wer hat das ihnen beigebracht? Wer hat der Muttervogel, der Mutter der Vögel, das ihnen beigebracht? Einmal bin ich neulich gefahren und ich habe dort eine Ente, die über die Straße läuft, gesehen und sie läuft voraus und 6 Küken laufen ihr hinterher. Und wer hat diesen 6 Küken gelehrt, dass sie ihrer Mutter hinterherlaufen sollen? Welche Schule hat es ihm beigebracht? Das war nicht die Universität von Texas, sondern die Universität der Enten. Es ist ein Instinkt. In dem Moment, wo das Leben Christi in dich hineinkommt, und in dir wohnt, dann wirst du automatisch lieben. Paulus war ein sehr gutes Beispiel. Er hatte die Christen gehasst. Er hat sie verfolgt und war sogar verantwortlich für Stephanus Tod, seine Steinigung. Und er war wirklich auf Feuer, eifrig und brennend dafür, die Christen zu verfolgen. Sie wegzusperren, nicht in den Lockdown, sondern nicht einzusperren, sondern wegzusperren. Aber als er Christus getroffen hat, als Christus ihm erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus, hat er sich komplett verändert. Was hat diese Veränderung in ihm bewirkt? Es ist das Leben Christi. Wenn du Christus in der Wirklichkeit kennst, nicht der Lehre nach, die Lehre wird viel Hass verursachen. Ich bin nicht einverstanden mit deinem Verständnis und du nicht mit meinem. Was machen wir dann, wenn wir nicht einverstanden sind? Wir kämpfen. Wir streiten. Und wenn du nicht tust, was ich tue, dann vergiss es, hau ab. Aber mit diesem wunderbaren Leben, das hineinkommt, hat Paulus die Juden gehasst, Moses, hat er die Juden gehasst? Ich war einmal wie sie und jetzt hasse ich sie. Was hat er in Römer gesagt? Er hat sogar gesagt, ich wäre lieber an ihrer Stadt, in ihren Schuhen, damit sie gerettet werden können. Er hat sogar gesagt, ich möchte ein Fluch werden, um ihretwillen. Aber wir Christen, wir nennen sie eine Sekte. Wir nennen uns, dass du bist eine Sekte. Das ist sehr traurig. In unserer gefallenen Natur sind wir schlimmer als eine Sekte. Ich denke immer noch, dass ich seine Liebe nicht verdient habe. Wer hat Gottes Liebe verdient? Du? Hat irgendjemand Gottes Liebe verdient? Deshalb, als unser Herr Jesus Christus kam, er kam, weil er die Menschen geliebt hat, die Gott in seinem Bild geschaffen hat. Warum hat Gott die Menschen in seinem Bild geschaffen? Weil die Bestimmung von uns menschlichen Wesen ist, Kinder Gottes zu werden. Deshalb sagt 1. Johannes 3, siehe, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Aber leider sieht man es noch nicht so, weil dieses Leben gewachsen muss und offenbart werden muss. Dass wir rein werden, wie er rein ist. Gerecht, wie er gerecht ist. Dass wir wandeln, wie er gewandelt ist. Dass wir im Licht wandeln. In seiner Liebe wandeln. Das ist wichtig. Und das ist eine Offenbarwerdung, weil je mehr dieses Leben in dir wächst, desto mehr Liebe wirst du auch haben. Nicht nur einander zu lieben, sondern alles zu tun, was Gott möchte, dass du tust. Ihm zu gehorchen. Seine Geboten zu gehorchen. Mit Liebe sind seine Gebote nicht schwer. Aber wenn wir dieses reife Leben, die reiche Liebe nicht haben, dann müssen wir sagen, dann werden wir sagen, oh nein, warum muss ich das tun? Es ist zu viel Druck, es ist schwer. Es ist schwer. Und dann, okay, ich werde es machen. Und das war's. Aber wenn du diesen wunderbaren Christus berührst und ihn gewinnst, deshalb sind wir Priester, die Christus jeden Tag gewinnen und ihn erfahren. Warum war der Herr Jesus bereit, als ein Mensch durch so viel Leiden zu gehen, die Schande nicht geachtet und sogar ans Kreuz gegangen? Warum? Wegen der Liebe Gottes, die in ihm war. Ohne diese Liebe ist es unmöglich für den Herrn als Mensch, das zu tun. Der Vater war in ihm und er war im Vater. Diese wunderbare Beziehung mit dem Vater. Eine Beziehung der göttlichen Liebe. Meine Güte. Und er war willig, durch all diese Leiden zu gehen. Obwohl es sehr schwierig war. Bevor er ans Kreuz ging, war sein Schweiß sogar Blutstropfen. Denk nicht, dass er dort kein Gefühl hatte. Und dachte, ja, ich freue mich, ans Kreuz zu gehen. Niemand hatte das, nicht mal der Herr. Er wusste, dass die Leiden kommen. Und deshalb hat er gebetet, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Es ist die Liebe zum Vater, aus der diese Liebe zu dir und mir herauskommt. Das ist nicht eine Sache der Toleranz. Es ist nicht mal eine Sache davon, oh, ich probiere John Yao zu lieben, weil er mein Schwiegersohn ist. Es sollte nicht nur mein Schwiegersohn sein, sondern mein Sohn der Liebe. Im Englischen Son-in-Law, Son-in-Love. Das ist ja ähnlich an. Das ist die Offenbarung von dem Leben Gottes. Von dem ewigen Leben. Deshalb, was hat Johannes gesagt, als der Herr kam? Er war voller Gnade und Wahrheit. Was ist die Gnade? Das ist das Leben Gottes, das dich in jeder Situation umsonst mit allem versorgt. Hast du je deinen Kindern eine Rechnung geschrieben für alle die Mahlzeiten, die du ihnen gebracht hast seit der Geburt? Sharon, wie viel hast du deinen Eltern gezahlt? Sarah, wie viel hast du deinen Eltern bezahlt für alle Mahlzeiten, für alle Beherbergung, für die Erziehung, für den Unterricht? War es umsonst? Es war gratis, weil sie dich lieben. Sie lieben dich, weil dein Leben von ihnen kommt. Du bist von ihnen in die Familie geboren. Das ist diese intrinsische Natur. Das kann dir niemand lehren oder beibringen, das zu tun. Niemand kann dir das beibringen, lehren. Denkst du, die Regierung in Kalifornien liebt die Obdachlosen und gibt ihnen dort einfach umsonst Essen und alles und lässt sie dort auf der Straße? Nein, ihre Absicht ist, das Land zu verderben, runterzubringen. Das ist keine Liebe. Sie denken, es ist Liebe. Es ist Hass. Sie hassen die Freiheit, sie hassen die Demokratie. Sie möchten dieses Land regieren und deshalb tun sie alles Mögliche. Denkst du, sie kümmern sich um die Einwanderer, die Migranten? Woher kommt es, dass die legal kommen, so lange sich bewerben müssen und abgelehnt werden und so viele Formulare, aber die illegal kommen, die können einfach reinkommen? Ist das Liebe? Nein, das ist die gefallene Natur der Sünde. Weißt du, wie der Herr sie genannt hat? Er hat gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Der Teufel ist euer Vater. Sie haben gesagt, nein, Abraham ist euer Vater. Aber der Herr sagte, nein. Wenn Abraham euer Vater wäre, dann hättet ihr nicht gesucht oder versucht, mich zu töten. Und sie haben dann sogar gelogen. Wer möchte dich töten? Und der Herr sagt ihnen, Abraham ist nicht euer Vater. Der Teufel ist euer Vater, weil er ist ein Lügner von Anfang an. Und er ist der Mörder. Warum denkst du, dass Menschen sich einander hassen und töten? Weil sie sind Kinder des Teufels. Die Natur, das Leben des Teufels ist in sie hineingekommen. Sie können nicht anders. Aber wir sind Gottes Kinder und haben jetzt Gottes Leben, göttliche Leben. Deshalb hat der Herr Johannes bewahrt bis zum Ende. Wir sagen immer, wir bewahren das Beste für zum Schluss. Beste kommt zum Schluss. Warum denkst du, hat der Herr Johannes den Apostel bis zum Schluss bewahrt? Als letzter von den Evangelien, als letzter von den Aposteln und seine Briefe am Ende der Bibel, vor der Offenbarung. Er wird auch genannt der geliebte Apostel. Was war das Ende also? Die Zusammenfassung, der Abschluss der Evangelien, der Abschluss der Briefe, der Abschluss der ganzen Bibel. Es ist dieses wunderbare, ewige Leben. Nicht die Lehren und Satzungen. Deshalb hat Petrus gesagt, das Erste, wenn du die Bibel liest, das Erste, was du merken musst, ist, dass nichts aus eigener Auslegung kommt. Es ist das Wort Gottes. Versuche nicht, es zu interpretieren, es auszulegen. Sei einfach gehorsam dem Wort Gottes, weil du wirst das Wort Gottes weginterpretieren. Das Wort Gottes braucht deine Interpretation nicht. Und wenn du Verständnis brauchst, lass die Salbung dich lehren. Deshalb sagt 1. Johannes 2, Vers 27, ihr habt, Vers 20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und ihr braucht nicht die ganzen Lehrer. Wenn du auf die Salbung, die in dir wohnt, achtest, du wirst keine Lehrer brauchen. Es ist ein Instinkt in dir. Der Herr wird dir sagen, nein. Er wird sagen, ja, tu das. Es lehrt dich alle Dinge. Und Johannes fügt hinzu, es ist keine Lüge in ihr. Denkst du, der Heilige Geist wird dich belügen? Nein. Wenn wir alle auf die innere Salbung in uns, die in uns wohnt, achten, sie wird uns alle Dinge lehren. Und sie wohnt in dir. Du kannst vielleicht jemanden lehren, aber du bist nicht immer bei ihm. Die Lehrer, die Professoren an der Schule. Sind Sie immer bei dir? Nein. Eine Stunde im Unterricht. Danach bist du draußen. Aber diese Salbung wohnt in euch. Das ist wunderbar. Und ich kann euch bezeugen, dass er euch wirklich alles lehrt. Alles, wirklich alles. Das ist erstaunlich, wunderbar. Und diese Gnade, von der Johannes redet im Evangelium, ist die Liebe. Und die Wahrheit ist das Licht. Das Licht wird deine Augen öffnen und du wirst die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Und diese Wahrheit ist nicht nur eine objektive Wahrheit, sondern sie ist Christus. Der Herr hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Es ist eine Person, die Essenz. Es ist nicht nur etwas Wahres oder Wahrhaftiges. Es ist mehr als das. Du kennst vielleicht die Wahrheit, aber du lebst nicht so. Du weißt vielleicht, du sollst deine Frau lieben, aber du tust es nicht und streitest stattdessen. Du kennst die Wahrheit, aber du tust sie nicht. Das ist so, wie wenn du das Menü liest im Restaurant, die Speisekarte liest, aber du isst nicht das Essen. Du bist zufrieden mit der Speisekarte, lernst sie sogar auswendig und bist zufrieden. Nein, du musst das Essen essen. Wenn du die Speise nicht isst, hilft die Speisekarte dir nicht. Und versuche nicht, sie in Stücke zu reißen und drauf rumzukauen. Das wird dich umbringen. Deshalb, denk dran. Paulus hat gesagt, der Buchstabe tötet. Die Juden kannten das Gesetz, aber sie haben nicht danach gehandelt. Dann wird ihre Strafe größer sein. Ihre Verdammnis wird größer sein. Manchmal ist es besser, nichts zu wissen. Aber Unwissenheit des Gesetzes wird dich nicht verschonen. Aber die Schläge, Das Gericht wird weniger sein. Das ist, was der Herr gesagt hat. Der Sklave, der den Willen des Herrn wusste, der das Gesetz des Herrn wusste und es nicht getan hat. Was hat Lukas 12 gesagt? Du wirst mehr Schläge erhalten als der Sklave, der es nicht wusste und es nicht getan hat. Das heißt nicht, dass wenn du es nicht getan hast und es nicht wusstest, dass du dann gar keine Schläge bekommst. Du wirst weniger bekommen. Aber wenn du es weißt und es nicht tust, dann wirst du mehr Schläge erhalten. Deine Strafe wird schwerer sein. Besser weißt du es und tu es. Dann wird deine Belohnung groß sein. Oder ziehst du die Schläge vor? Aber das Beste ist, aus dieser göttlichen Liebe heraus. Und der Herr, es wird der Herr sein in dir und durch dich, der es tut. Und du mit dem Herrn. Und alles wird wunderbar sein, anstatt dass du es aus dir selbst heraus tust. Wenn du also im Licht wandelst, das ist, sagt der Wandeln im Licht, nicht nur das Licht sehen, sondern du wandelst darin. Du lebst darin. Dein ganzes Leben ist im Licht. Du lebst darin. Du kennst nicht nur die Wahrheit, sondern du tust sie. Jakobus hat gesagt, sei Täter. Dann lob den Herrn, hast du Gemeinschaft mit dem Vater, noch Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft ist nicht nur, lass uns hinsetzen und über ein paar Sachen reden. Was machen wir? Wer wird sich um die Stühle kümmern? Wer wird das Essen organisieren? Darüber müsst ihr nicht Gemeinschaft haben. Macht einfach. Sag einfach, melde dich einfach, ich mache das und das. Wir benutzen dieses Wort Gemeinschaft so locker. Gemeinschaft heißt, du hast Anteil. Das ist die wahre Bedeutung von dem griechischen Wort Koinonia. Es bedeutet Anteil haben. Wenn wir Gemeinschaft haben mit einem Käsekuchen auf dem Tisch, am Ende der Gemeinschaft, wo wird der Käsekuchen sein? In deinem Magen, im Bauch. In dir und mir und in uns allen. Das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Was passiert am Ende der Gemeinschaft? Was ist geschehen? Du hast einen Anteil am Vater und an seinem wunderbaren Sohn, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Deshalb das Brot, das wir brechen, die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wir haben alle einen Anteil davon. Möge der Herr unsere Augen öffnen. Es ist nicht die Lehre, es ist nicht das Wissen, sondern das Anteil haben. Und wenn wir an diesem wunderbaren Leben in uns Anteil haben, es wird wachsen. Du wirst das sein, was du isst. Deshalb sagen die Menschen, du bist, was du isst. Was isst du also? Isst du die himmlische Speise oder nur ein Brathähnchen? Ich bin froh, dass wir dann nicht zu Hühnern werden. Aber Gott hat es geschaffen als Essen für uns. Und das Ziel ist, dass wir umgewandelt werden in sein herrliches Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieses wunderbare Leben Christi wird automatisch zum Ausdruck kommen. Ich muss nicht wie ein Chinese schauspielern. Weißt du, dass ich Chinese bin? Woher weißt du das? Ich schaue dich einfach an. Ja, du siehst mich und denkst, ja, ich bin chinesisch. Ich schaue an, sehe Ossi und sehe, oh ja, er kommt aus Nigeria. Und ich schaue ihn an und sehe, oh, er kommt ja aus Indien. Es kommt zum Ausdruck. Das ist das Leben. Und jetzt sind wir Kinder Gottes. Wenn die Menschen dich sehen, sehen sie Christus in dir? Bringst du die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck? Die Menschen sollen Gott sehen. Deshalb, als der Herr Jesus auf die Erde kam, als ein Mensch, steht geschrieben, niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn aber, er kam und hat ihn uns bekannt gemacht, hat ihn zum Ausdruck gebracht. Durch sein lebendiges Wort, durch sein Leben, durch sein Verhalten, durch seine Liebe, hat er dieses Leben offenbar zum Ausdruck gebracht. Nicht durch das Gesicht und wie er ausschaut, sondern durch seine ganze Lebensweise hat er es zum Ausdruck gebracht, voller Gnade und voller Wahrheit. Davon redet Johannes. Und das ist auch, was unser Bruder mitgeteilt hat, dass er uns zurückbringt zum Baum des Lebens. Wenn du am Baum des Lebens Anteil hast, wird dieses wunderbare Leben Gottes auch zum Ausdruck kommen. Und gleich im ersten Vers sagt er, das Leben ist offenbar worden. Du kannst es hören, du kannst es sehen, betrachten, berühren vom Wort des Lebens. Deshalb, unser Reden und unser Mitteilen vom Wort Gottes soll nicht so sein wie ein Prediger, dass wir die Menschen über die Bibel lehren, sondern wir müssen dieses Leben zum Ausdruck bringen. Das Leben ist offenbart worden. Lob den Herrn. Und ich hoffe, dass in diesen Tagen von der Gemeinschaft, dass wir diese Offenbarung des Lebens erfahren. Dann können wir gute Soldaten Christi sein. Gib mir noch 2 Minuten, weißt du, am Ende der Bibel, in Offenbarung 19, ganz am Ende, ihr müsst es nicht aufschlagen, ihr kennt alle Offenbarung 19. Gottes Volk ist dort beides. Einmal die Braut, das Hochzeitsfest des Lammes ist gekommen. Die Braut hat sich bereitet. Lass uns fröhlich sein und jubeln. Und stell sicher, dass du die Hochzeit nicht verpasst, gell? Verpass diese Hochzeit nicht. Und dann, auf eine sehr erstaunliche Weise, wurde diese Braut zu einer Armee. Sind wir also die Braut oder die Armee? Beides. Willst du, dass deine Braut eine Ringkämpferin ist und eine Soldatin ist? No, wir sind sehr besonders. Als Kinder Gottes haben wir viele Statusse, viele Funktionen. Wir sind Sklaven Gottes. Wir sind die Braut Christi. Wir sind auch ein Kämpfer. Wir haben so viele Statusse, Funktionen. So wie du. Du bist ein Vater, du bist auch ein Ingenieur, du bist auch ein Verkündiger, kannst auch Autos reparieren, du bist ein Allrounder, du machst nicht nur eine Sache. Weil wir Gottes Kinder sind. Wir haben einen wunderbaren Vater, wir haben wunderbare Geschwister und unser Herr Jesus Christus ist nicht nur unser Herr, er ist unser großer Bruder. Wir sind die vielen Brüder. Er ist nicht nur dein Herr, er ist auch dein großer Bruder. Und er ist auch der Herzog der Armee. Und er ist auch der Bräutigam. Und er führt diese Armee in Offenbarung 19 an. Das Gleiche, was in Epheser geschrieben steht. Epheser 1 ist die Gemeinde, die aufgebaut wird. Und Epheser 6 siehst du die Gemeinde als Kämpfer, als Armee. Aber niemand kümmert sich um Kapitel 6. Jeder redet um den Leib, den Leib, den Leib. Am Schluss sind wir niemand. Im Englischen heißt es Buddy Buddy und dann Nobody. Aber lob den Herrn. Aber du kannst keine Armee haben, wenn wir nicht im Leben reif sind. Du kannst nicht Kinder in den Kampf schicken, so wie die Palästinenser. Das geht nicht. Du musst im Leben reif sein. Deshalb sagt Paulus in der Mitte von Epheserbrief, sie nicht mehr Kinder sein sollen, von Wellen hin und her geworfen, sondern eine reife Person zum vollen Wuchs der Fülle Christi gewachsen. Dann kannst du diesen Kampf kämpfen. Paulus hat das Gleiche gesagt. Und das ist unsere Vision heute. Für Gottes Reich zu kämpfen, wird Gott nicht diese kleinen Kinder schicken in den Kampf. Psalm 110. Diese Armee, ein Volk voller Willigkeit, gekleidet mit der Pracht der Heiligkeit und frisch wie der Morgentau in Zion, der Stadt des großen Königs. Die Gemeinde ist nicht nur einfach ein Versammlungsort. Und die Gemeinde ist Zion, die Stadt des großen Königs. Und der Herr will das Zepter seiner Macht ausstrecken aus Zion. Deshalb hat uns der Herr am Ende dieses Zeitalters durch seine Gnade Zion gezeigt. Hebräer Kapitel 12. Ihr seid gekommen zur Gemeinde, oder? Am Berg Zion. Welche Gemeinde? Es gibt doch so viele. Welche? Es ist seine Gemeinde. Frag mich nicht, welche ist welche. Du weißt, seine Gemeinde ist seine Gemeinde. Der Herr hat nicht gesagt, ich werde deine Gemeinde bauen, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Jedes andere Gebäude oder Bauwerk, das von Menschen gebaut ist, die Pforten des Hades werden froh sein, dich zu unterstützen. Schau mal die katholische Gemeinde an. Sie nennt sich auch Gemeinde. Aber wer baut es? Der Herr? Jemand anderes hilft ihnen. Je größer, desto besser. Als der Herr auf der Erde war, am Schluss, wie viele Menschen hat er gewonnen am Schluss? Am Tag der Pfingsten, wie viele haben dort gebetet? 120. Das kann doch nicht das Werk Gottes sein. Es sollten 1,2 Millionen Menschen sein, die Gottes Herrlichkeit offenbaren, zum Ausdruck bringen. Und wie viele hat er auserwählt, das Fundament zu sein? Nur 12? Bedeutet die Zahl etwas für dich also? Als der Herr auf der Erde war, hatte er nicht mal ein Kissen, seinen Kopf niederzulegen. Die zwei Apostel haben ihn gefragt, wo wohnst du? Er hatte nicht mal eine Adresse. Er hat nur gesagt, komm mal, sieh. Ja, wo denn? Kein GPS und keine Adresse. Der Sohn des Menschen hatte nicht mal ein Kissen, um seinen Kopf Haupt niederzulegen. Und wir beklagen uns so, unsere Versammlungshalle ist zu klein. Es ist nicht ein physisches Haus, sondern ein geistliches Haus. Eine königliche Priesterschaft. Es ist das Reich Gottes, die Gemeinde, das Reich. Matthäus hat es sehr klar gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen und ich gebe dir die Schlüssel zum Reich, den Kampf zu kämpfen, um den Feind zu binden und die Menschen zu retten und sie aufzubauen. dem wunderbaren himmlischen Jerusalem. Was Gott baut, ist nicht irdisch, sondern himmlisch, nicht physisch, sondern geistlich. Es ist nicht irgendein Ort, sondern ein heiliger Ort, eine heilige Nation, eine heilige Nation. Es geht nicht um die Anzahl. Hat nicht der Herr gesagt, der Weg ist breit? Das heißt Broadway in Englisch. Kennst du den Broadway? In New York gibt es den Broadway. Ja? Jeder liebt den Broadway. Es ist eine Show. Ein Theater, der breite Weg. Aber der Weg des Herrn ist ein schmaler Weg. Und der Herr hat gesagt, viele werden ihn finden. Stimmt das? Wenige werden ihn finden. Viele, oder? Aber du möchtest doch viele sehen. Deshalb versuchst du, dass jeder kommt. Versuchst jeden zu ziehen. Wie ist bei dir? Ich weiß, dass du das möchtest und fragst, Herr, warum sind wir noch so wenige? Haben die Jünger mit dem Herrn diskutiert? Am Schluss waren nur noch 12 da in Johannes 6 und der Herr hat ihnen auch gesagt, ja, was macht ihr noch hier? Denkst du, viele Menschen möchten auf dem Weg der Wahrheit gehen? Wir haben hier nichts, oder? Haben wir einen schönen Chor? Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was wir hier haben. Wir möchten nur den Herrn Jesus Christus. Er kam in die Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Und dann kam er in sein Eigentum. Und sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Wir müssen das erkennen. Sorge dich nicht um andere Dinge, sondern lass dieses Leben in dir wachsen. Es ist eine Sache des Lebens, des ewigen Lebens. Möge der Herr uns allen barmherzig sein. Möge der Herr, ja, sein, was immer er hier tut, den Toronto segnen und erweitere euer Herz. Wir sind für Gottes ganzes Volk. Frag meine Frau, wir beten für Gottes ganzes Volk. Wie Daniel in Kapitel 9. Daniel 9. Er hat nicht gesagt, wir haben recht, die anderen sind falsch. Er hat sogar die Sünde der Vorfahren bekannt. Und die Sünde des ganzen Volkes dort bekannt. Deshalb waren sie in Babylon. Aber sein Herz war für Jerusalem, weil Jerusalem der Ort ist, den Gott gewählt hat. Erweitere dein Herz, vergrößere dein Herz. Trotz allem, es ist Gottes Volk und Gottes Kinder. Jeder ist vor dem Vater verantwortlich. Ich kann mich nicht für dich verantworten vor dem Gericht des Christen. Ich kann nicht für die anderen reden. Ich muss für mein eigenes Leben Rechenschaft geben, dem Herrn. Und ich kann nicht sagen, es ist wegen John Yao, dass ich es nicht geschafft habe. Der Herr wird sagen, wer ist John Yao für dich? Du folge mir nach. Hat das nicht der Herr auch gesagt über diesen geliebten Jünger, den geliebten Apostel? Petrus hat gesagt, Herr, was ist mit diesem? Der Herr hat gesagt, das geht dich nichts an. Es geht dich nichts an. Nicht dein Problem. Was ist, wenn ich will, dass er ewig lebt? Du folge mir nach. Das ist gut genug. Kümmere dich nicht so sehr um die vielen anderen. Lass den Herrn sich darum kümmern. Jeder hat seine Wahl. Wenn ich an Gottes Stelle wäre, gut, dass ich es nicht bin, Ich würde nicht mal den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dort im Eden reinpflanzen. Ich würde eine große Mauer drumherum ziehen, dass nichts hineinkriechen kann. Würdest du das nicht machen? Aber der Herr hat das nicht gemacht. Es ist die Wahl des Menschen. Und es ist Gottes Wahl. Denk dran, was der Herr gesagt hat. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Du wirst vielleicht den falschen Menschen ziehen, weil du nicht weißt. Weil du es nicht weißt. Lass den Herrn die Arbeit machen. Er weiß, er weiß. Er war nie besorgt. Der Herr war nie besorgt, weil er alles dem Vater überlassen hat. Lob den Herrn. Danke für die Einladung. Und ja, seid auch eingeladen, uns in Kalifornien zu besuchen. Lob den Herrn.